Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Am Mikrofon Regina König. Die Deutschen haben am Sonntag den 21. Bundestag gewählt. Was sagt uns das Wahlergebnis über unser Land? Was ist von einer neuen Regierung zu erwarten? Wie reagieren die Kirchen auf die Wahl und wie politisch sollten sich Kirchen und Gemeinden in Zukunft geben? Über das und mehr spreche ich im Talk zu aktuellen Themen mit meinen Kollegen Horst Kretschi und Markus Baum. Ein herzliches Willkommen an euch beide.
Hallo Regina.
Hallo.
Wir sind online miteinander verbunden. Ihr beide im Wetzlarer Studio unter der Obhut unseres Tontechnikers Christoph Offermann. Ich alleine mein Büro in Sachsen. Noch ein Hinweis, wir nehmen diese Sendung am Mittwoch, den 26. Februar auf. Alles, was später passiert, kann keine Berücksichtigung finden. Die Wahlbeteiligung war die höchste seit der Wiedervereinigung. Mehr als 82% der Stimmberechtigten haben von ihrem Recht Gebrauch gemacht. Horst, das ist doch erstmal eine gute Entwicklung und alles andere als ein Zeichen für Politikverdrossenheit.
Ja, da kann ich nur Ja sagen. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Also wenn wir stabile Demokratie wollen und Sinn der Demokratie muss es ja sein, dass sich möglichst alle Menschen daran beteiligen, dann ist das eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ich finde das auf jeden Fall positiv. In manchen Orten war ja die Beteiligung wirklich noch viel höher, in Wahlbezirk in Köln 88%. Das hatten wir bei uns auch in der Nähe auf einem Dorf. Eigentlich finde ich das sehr gut, aber vielleicht, Markus, wie siehst du das?
Ja, vor allem war diese hohe Wahlbeteiligung ein Zeichen, dass die Leute begriffen haben, es geht um was. Also es ging ja nicht drum, werden wir von der einen netten Partei oder von der anderen netten Partei regiert, sondern es ging wirklich auch um inhaltliche Unterschiede. Und das hat die Leute dann schon zu den Wahlurnen getrieben.
Ja, und die inhaltlichen Unterschiede, die zeichnen sich dann ja auch ab im Wahlergebnis. Fest steht, nach diesen vorgezogenen Neuwahlen wird der Bundestag anders aussehen als vorher. Die CDU-CSU ist als Siegerin aus der Wahl hervorgegangen mit 28,5%. Zweitstärkste Kraft ist die AfD geworden mit 20,8%. Dann folgen mit 16,4% die SPD, die Grünen sind auf 11,6% gekommen und die Linke auf 8,7. Das Bündnis Sarah Wagenknecht und die FDP scheiterten an der 5%-Hürde. Damit sitzen künftig nicht mehr 7, sondern 5 Parteien im Bundestag. Aller Voraussicht nach wird es eine Koalition geben zwischen CDU und SPD, obwohl die SPD sich zurzeit ziert. Doch Schwarz-Rot könnte mit einer knappen Mehrheit regieren. Eine Koalition mit der AfD schließt die CDU kategorisch aus, was die AfD als undemokratisch kritisiert. Sie verlangt mehr Einfluss und hat sogar ostdeutsche Ministerpräsidenten indirekt dazu aufgerufen, ihre Ämter niederzulegen. Horst und Markus, die Frage an euch beide, ist das denn tatsächlich undemokratisch, mit der AfD keine Sondierungsgespräche führen zu wollen?
Der Demos ist das Volk. Solange wir freie und geheime Wahlen haben und ein Teil des Wahlvolkes, wie groß oder kleiner sein mag, wählt eine Partei oder eine Gruppierung, dann ist das ein demokratischer Vorgang. Und jetzt haben wir 152 Abgeordnete der AfD im 21. Deutschen Bundestag. Sind allesamt demokratisch gewählt, das ist gar keine Frage. Die haben sich nicht reingemogelt, haben sich ihre Sessel nicht gekapert. Aber deshalb müssen die anderen Gewählten sich noch lange nicht mit denen verbünden. Jede und jeder kann sich mit jeder und jedem anderen Abgeordneten verständigen, kann Vereinbarungen treffen, kann, muss aber nicht. Also Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit, das sind ganz hohe Güter. Und da gibt's aber eben auch eine negative Ausprägung. Also keiner kann gezwungen werden, mit einem anderen zu reden oder sich zu einigen, wenn es dafür keine Grundlage gibt.
Ich meine, Regina, wir hatten ja letzten Sommer auch die Wahlen in den drei östlichen Bundesländern Sachsen, Thüringen, Brandenburg. In Thüringen ist die AfD stärkste Kraft geworden, sehr deutlich, sitzt aber nicht in der Regierung. Das haben andere unter sich ausgemacht. Ich erinnere an Österreich bei der letzten Wahl dort. Ist auch die FPÖ stärkste Kraft geworden. Da haben andere Parteien erstmal Koalitionsgespräche miteinander geführt, dann schon auch die ÖVP und die FPÖ. Das hat auch nicht geklappt. Und jetzt ist man wieder anders sortiert in Österreich auch, wo jetzt die ÖVP mit SPÖ und den Neos wieder redet und versucht, eine Regierung zu bilden. Also es gibt keinen Automatismus, in dem man sagt, ja, ihr müsst jetzt aber mit denen können. Ja, also das nicht. Aber die Frage ist halt, und ich glaube, in die Richtung ziehst du ja auch, ist so eine kategorische Ausgrenzung zu sagen, ja, mit denen werden wir auf keinen Fall nie reden, undemokratisch. Und letztlich aber hat Markus das schon erklärt, naja, man kann ja niemanden zwingen, mit jemandem zu reden oder es sein zu lassen. Und die Wahlen waren demokratisch und das Ergebnis ist da. Und auch 28,5% der Menschen haben diesen Kurs der CDU zum Beispiel gut gefunden. Und ja, daran muss man sich jetzt orientieren und damit müssen die Politiker umgehen.
Ja, warum will die CDU nicht mit der AfD reden? Drei Landesverbände in Ostdeutschland der AfD sind als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD-Bundespartei als Verdachtsfall eingestuft. Abgesehen davon betont die CDU, auch inhaltlich sei eine Koalition überhaupt nicht denkbar. Wo seht ihr da die entscheidenden Knackpunkte?
Also das liegt zum einen dran, die AfD will raus aus dem Euro, die AfD will raus aus der Europäischen Union. Die AfD will an vielen Stellen das, was sich in den letzten Jahrzehnten auch europäisch entwickelt hat, an Freizügigkeit, an Zusammenrücken, will sie rückabwickeln. Sie hat ein rückwärtsgewandtes Menschenbild, sie will die Windräder fällen, sie leugnet den Klimawandel, sie leugnet, dass es eine Notwendigkeit gab für Pandemiemaßnahmen und so weiter und so fort. Also ein großes Stück Wirklichkeitsverweigerung ist da erkennbar im Wahlprogramm, das liegt gedruckt vor. Und manche von den Vertreterinnen und Vertretern der AfD sind ja noch viel radikaler. Also die beschränken sich ja nicht auf das, was da geschrieben steht. Von daher, es gibt gute Gründe, warum man mit dieser Partei nichts zu tun haben will.
Wobei, wir haben ja die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien hier im EF auch vorgestellt. Und da habe ich mich selbst jetzt noch so im Ohr, wie ich sage, ja, CDU und AfD in ihren Forderungen sind sie sehr ähnlich bei manchen Punkten. Man nehme mal das Thema Abtreibung. Das ist schon ziemlich kongruent zwischen den beiden Parteien.
Auch beim Thema Migration.
Auch beim Thema Migration gibt es große Parallelen. Das hat man dann ja auch in der Abstimmung gemerkt, die es gegeben hat vor der Bundestagswahl. Ja noch zu diesen Themen, die Friedrich Merz initiiert hatte im Bundestag. Aber, und dann kommt das Aber, Markus hat das eben ja auch schon benannt, für mich zum Beispiel ein ganz großes Fragezeichen hinter der Außenpolitik in Richtung Russland gewandt, dass man noch nicht mal in der Lage war zu sagen, Russland hat diesen Krieg ausgelöst und war der Aggressor. Was alle anderen Parteien wirklich hinbekommen haben, und woran es ja überhaupt auch historisch gesehen gar keinen Zweifel geben kann, auch wenn das amerikanische Präsidenten im Moment irgendwie anders sehen, aber der hat ja eine eigene Agenda und Weltwahrnehmung. Aber da muss man schon sagen, das funktioniert an diesen Stellen nicht. Und gerade, ich habe es jetzt auch nach der Bundestagswahl am Sonntagabend, einen der AfD-Spitzenkandidaten hier aus Hessen, der auch darauf angesprochen wurde, warum man denn eigentlich sehr rechtsextreme Menschen in der AfD duldet. Und ja, seine Äußerung von Herrn Nolte war so, ja, eigentlich wollen wir die nicht in der AfD haben, aber sie tun auch nichts, um sie draußen zu halten. Und gerade der Fall Maximilian Krah macht ja deutlich, dass man durchaus bereit ist, jemanden, der die SS verharmlost, damit einzubeziehen. Also wenn die AfD das nicht hinbekommt, ja, solche Leute aus der Partei draußen zu halten, dann funktioniert das einfach nicht mit den anderen Parteien. Das muss man an der Stelle so deutlich sagen. Nicht alle Menschen in der AfD sind Rechtsradikale oder teilen diese Ansichten überhaupt nicht. Wenn man den Herrn Nolte an dem Sonntagabend mal im Hessischen Rundfunk gehört hat, könnte man denken, das ist ja ein ganz vernünftiger Mensch. Ja, der sagt, wir wollen die Leute gar nicht, die so extrem sind. Aber solche Kräfte müssten sich dann an vielen Stellen halt auch mal durchsetzen. Und da bin ich mir nicht sicher, wohin die Partei da läuft. Ja, aber wo wir gerade so ausführlich über die AfD reden, Regina, du sitzt ja nun in Ostdeutschland und fast alle Wahlkreise im Osten Deutschlands sind ja an die AfD gegangen. Ausnahme Berlin und Leipzig. Im Westen leuchten nur Gelsenkirchen und Kaiserslautern blau. Was macht denn die AfD im Osten so erfolgreich?
Also ich würde mal sagen, der Osten Deutschlands, der ist so etwas wie ein Seismograf. Probleme, mit denen wir bundesweit zu kämpfen haben, werden hier schneller und schmerzlicher wahrgenommen. Zum Beispiel Inflation. Die Kaufkraft im Westen ist höher als die im Osten. Wenn also Lebensmittel wie in den vergangenen 3 Jahren ja geschehen, seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs um 20% etwa teurer werden, tut das hier mehr weh als im Westen. Und auch der drastische Anstieg der Benzin- bzw. Dieselpreise schlägt im Osten mehr zu Buche. Tanken ist hier teurer als bei euch, weil die Raffinerie in Schweden vor Ausbruch des Ukraine-Krieges ihr Öl aus Russland bekommen hat. Jetzt sind die Transportwege weiter und damit teurer. Das alles schlägt spürbare Löcher in die Haushaltsbücher und schürt Unmut. Und diesen Unmut greift die AfD auf. Ja, und es gibt natürlich auch noch viele weitere Gründe. So stößt ja zum Beispiel auch die illegale Migration im Osten schon seit mehr als 10 Jahren auf heftigen Widerstand. Die Gründe dafür sind wiederum auch vielschichtig. Ein Grund ist sicher das Gefühl der Überforderung nach all den Transformationsleistungen, die jeder Ostdeutsche seit 1990 vollbringen musste. Doch dieses Gefühl der Überforderung in Sachen Migration ist jetzt ja auch bundesweit deutlich spürungreifbar. Unter anderem deshalb konnte sicher auch die AfD in vielen westdeutschen Wahlkreisen mit mehr als 20% Stimmenanteil punkten. Ja, und dazu kommt in Ostdeutschland auch so ein unbestimmtes Gefühl, dass man nicht mehr offen seine Meinung sagen könnte, insbesondere auch beim Thema Migration. Auch dieses Gefühl greift die AfD auf und bietet sich als Lautsprecher an. Ja, auch nicht zu vergessen, die AfD stellt sich ja auch als Friedenspartei dar. Man bedenke dabei, die 5 östlichen Bundesländer liegen näher an Russland als das Saarland oder Nordrhein-Westfalen. Und Ostdeutsche sind der Meinung, dass man Russland nicht besiegen kann. Deshalb wollen sie Frieden mit diesem riesigen Fastnachbarn. Und die ehemals von vielen in der DDR belächelte ja, deutsch-sowjetische Freundschaft, die hat bei einigen offenbar doch mehr Spuren hinterlassen, als man das erwartet hätte. Also die AfD hat ihre Stimmen verdoppelt. In vielen ostdeutschen Landkreisen hat sie über 40%, in manchen über 50% eingefahren. Aber auch im Westen trifft sie mehr und mehr auf Widerhall. Mitregieren wird sie aber trotzdem nicht. Markus, alles läuft wohl auf eine CDU-SPD-Koalition heraus, aber die SPD ziert sich, zieht rote Linien. Ist das verantwortlich?
Nun ja, es wissen ja alle, dass eine Koalition zustande kommt. Dazu muss jeder Koalitionspartner bestimmte Forderungen zurückstellen. Und keiner wird alle seine Vorstellungen durchsetzen können. Es sind ja übrigens nicht 2 Parteien, es sind 3. Ja, die CSU, die setzt schon noch eigene Schwerpunkte und hat selber auch hohe Hürden aufgerichtet. Auf welcher Grundlage sollen denn diese 3 Parteien zusammenarbeiten? Das muss ja erstmal geklärt werden. Und Friedrich Merz hat mit seinem 5-Punkte-Programm zur Begrenzung der Migration schon auch einen großen Felsklotz auf dem Weg zu einer Koalition platziert. Die SPD könnte vielleicht mit 1 oder 2 Punkten von diesen 5 sich irgendwie darauf einlassen, aber nicht auf alle. Und das heißt, Friedrich Merz muss da selber was aus dem Weg räumen. Niemand wird die Sozialdemokraten zwingen können, dass sie zu dem allem Ja sagen. Und wenn die dann in eine Koalition eintreten, dann werden sie natürlich auch nicht alles umsetzen können, was ihnen wichtig ist.
Ja, darüber wollen wir jetzt auch noch näher ins Gespräch kommen. Wahlkampfprägende Themen, das ist jetzt gerade schon angesprochen, ist natürlich die Migration gewesen, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung. Bleiben wir jetzt erstmal bei der Wirtschaft. Viele Deutsche wünschen sich natürlich eine politische Kehrtwende. Schließlich sind wir jetzt im 3. Jahr einer Rezession. Aber wie kann eine politische Kehrtwende in Sachen Wirtschaft gelingen, Horst? Klar ist, die Wirtschaft braucht einen kräftigen Schub, aber wie Klappt das, um rauszukommen aus der Rezession? Schuldenbremse lockern, Steuern senken, Energiepreise runter, während CDU und SPD da auf einen Nenner kommen können? Was ist deine Prognose?
Naja, das kommt ein bisschen drauf an. Also das Grundübel der deutschen Wirtschaft, so wird das von der Industrie, vom Handel, Handwerk beschrieben, ist ja die Überregulierung und die überbordende Bürokratie, die es gibt. Das haben übrigens ja alle Parteien in ihren Wahlprogrammen schon benannt und gesagt, ja, Bürokratie muss runtergeschraubt werden. Wir brauchen weniger Regulierungen. Das hat sich übrigens auch dann in den Wahlprogrammen auch wieder CDU und AfD fast ähnlich gelesen. Ja, diese europäische Überregulierung, die man dann noch übererfüllen will. Also ich denke, das muss und das wird kommen, wenn die Politiker sich da wenigstens schon einig sind. Ja, da muss denn jetzt auch mal was getan werden. Worin sich alle auch einig waren, Energie ist in Deutschland zu teuer. Also runter mit den Energiepreisen. Wie das dann konkret laufen wird, das muss man nochmal absehen. Aber das sind so die ersten logischen Schritte, die man gehen kann und wo sich beide Parteien, SPD und die Unionsparteien, glaube ich, auch sehr schnell einigen können. Das wollen wir so. So, und dann hat die SPD die Idee eines Deutschlandfonds ins Spiel gebracht. 100 Milliarden Euro sollen da in die Hand genommen werden, um die Wirtschaft zu unterstützen. Und trotzdem soll die Schuldenbremse eingehalten werden. Die Schuldenbremse will ja auch die CDU einhalten. Dazu hat sich Friedrich Merz ja auch schon geäußert. Also auch da sind sich die beiden Parteien eigentlich einig. Das ist ja schon mal ganz gut. Und jetzt kommen natürlich die Unterschiede. Die CDU hat dann so eher auch die Steuerentlastung der Unternehmen im Sinn. Na, das soll eben die Möglichkeiten für neue Investitionen ermöglichen. Der große Begriff ist hier Wettbewerbsfähigkeit. Die deutsche Wirtschaft muss wettbewerbsfähig sein, international. Ist sie das nicht, dann bringen mir auch zum Beispiel ein höherer Mindestlohn nichts, wenn ich überhaupt keine Arbeit habe. Und das sieht man dann zum Beispiel in der deutschen Autoindustrie. Und wobei ja das Problem zum Beispiel nicht der Mangel an Arbeit ist an sich, sondern dass Menschen in der falschen Branche arbeiten. Und dann reden wir dann wieder über die Zukunft, ich habe sie eben schon genannt, der Automobilindustrie. Wie kann die aussehen? Und die Automobilindustrie ist eben immer noch ein sehr immens wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Wir sitzen hier in Wetzlar, hier arbeitet Continental, ein Autozuliefererbetrieb, und das wird hier geschlossen, auch andere Standorte in Hessen. Also da sieht man die Problematik, und gleichzeitig wissen wir alle, ich fahre jeden Morgen an riesigen Bannern vorbei von Dachdeckerunternehmen, von Elektrikern, von Gartenbauern, die sagen, wir suchen Arbeitskräfte. Also Arbeit ist da. Arbeitskräfte werden gebraucht, aber wo werden sie gebraucht? Und da muss man, glaube ich, ein bisschen dran drehen und mal schauen, wie sich die Parteien da einigen. Und da gehen schon auch die Vorstellungen der beiden Parteien, CDU, SPD, auch nicht ganz so weit auseinander. Also ich glaube, in dem Bereich Wirtschaft kann man sich wahrscheinlich noch relativ gut zusammenraufen, weil die Notwendigkeiten auf dem Tisch liegen. Und vielleicht merke ich das an der Stelle auch nochmal an. Ich habe ja Wetzlar gesagt, in Hessen regiert ja eine Koalition aus CDU und SPD. Und nach der letzten Landtagswahl hier konnte sich die CDU als Gewinnerin ja aussuchen, mit wem man koalieren will. Mit den Grünen wieder, hatte man ja vorher, oder mit der SPD. Man hat sich die SPD rausgesucht, und im Nachgang, als dann der Koalitionsvertrag da war und es wurde unterschrieben, gab es doch heftige Kritik von Seiten der SPD, wie man denn so einen von der CDU diktierten Koalitionsvertrag unterschreiben kann. Aber ich habe auch Boris Rhein am Sonntagabend direkt hinter Friedrich Merz stehen sehen. Ich glaube, die beiden werden sich darüber unterhalten, wie man so eine Koalition vernünftig angehen kann.
Also lernen aus Hessen.
Vielleicht. Aber Regina, ein weiteres treibendes Thema neben der Wirtschaft war bei diesen Wahlen ja die Migrationsfrage. Aber eine Einigung dürfte gerade bei diesem Thema nicht ganz so einfach werden, ja, jetzt wie jetzt bei der Wirtschaft vielleicht.
Ja, da hat es ja im Endspurt des Wahlkampfs viel Zoff und Unstimmigkeit gegeben. Ich erinnere an die Abstimmung im Bundestag Ende Januar über einen Entschließungsantrag der CDU-CSU zur Verschärfung der Asylpolitik. Dieser Antrag hatte mit den Stimmen der AfD ja eine Mehrheit gefunden. Auslöser für die eilige Einbringung dieses Antrags ist ja der Anschlag in Aschaffenburg gewesen. Wenig später ereignete sich ja ein weiterer Anschlag in München. Wir wissen das. Ja, und Friedrich Merz hat da einen Fünf-Punkte-Plan aufgebracht, der sich aber auch mit dem schon lang vorher ausgearbeiteten CDU-Wahlprogramm deckte. Dieser Fünf-Punkte-Plan spricht davon, dass die CDU dauerhaft Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen einführen will und konsequent alle illegal Einreisenden zurückweisen will. Nach Meinung der SPD verstößt das gegen EU-Recht. Weiter will die CDU alle ausreisepflichtigen Personen inhaftieren und das Aufenthaltsrecht für Straftäter und Gefährder verschärfen. Anders als die CDU lehnt die SPD Asylverfahren in sicheren Drittstaaten ab. Und anders als die CDU setzt die SPD weiter auf Familienzusammenführung, auch bei Geflüchteten mit subsidiären Schutz. Das sind jetzt nur einige Knackpunkte, die bei den Koalitionsverhandlungen, ich denke mal, für erhebliches Knirschen sorgen werden. Markus, was ist denn von einer CDU-SPD-Koalition in Sachen Ukraine-Krieg zu erwarten? Ja, und da stellt sich natürlich die große Frage, welchen Einfluss wird eine deutsche Regierung überhaupt noch haben auf den Verlauf des Kriegs, nachdem Donald Trump das Zepter in die Hand genommen hat?
Also ich glaube, da wird sich gar nicht so viel ändern, weil sich auch die CDU und auch Friedrich Merz als Kanzlerkandidat dazu bekannt hat, dass die Ukraine weiterhin massiv unterstützt werden muss. Da ist mehr die Frage, kriegt man das mit dem Unterstützerpaket, was Herr Scholz noch zurückgehalten hat, noch hin? Und ob jetzt nun die Ukrainer diese Marschflugkörper kriegen werden oder nicht.
Ja, die CDU ja verlangt, also sie ja, will ja schon seit langem weitreichendere Waffensysteme.
Ja, der Taurus rauf und runter. Und selbst wenn Friedrich Merz entscheiden sollte, doch Kiew soll dieses Waffensystem bekommen, das wird viele Monate dauern, bevor die Kiewer Soldaten da instruiert sind und das zum Einsatz kommen kann. Bis dahin müsste, wenn Donald Trump, wenn man den reden hört, längst ein Waffenstillstand vereinbart sein und dann hätte sich das erledigt. Ja, also bestimmte Sachen kommen da einfach auch zu spät. Ich glaube nicht, dass sich am Unterstützungskurs Deutschlands etwas ändern wird. Auch daran gibt es durchaus Kritik. Ja, also die Linke zum Beispiel sagt, warum müssen wir kriegstüchtig werden? Warum müssen wir weiter in aller Welt mit unserer Flotte operieren? Wir brauchen das Geld an anderer Stelle und wir müssen uns mehr auf Verteidigungsfähigkeit ausrichten.
Ich finde das übrigens sehr, sehr spannend. Also ich beobachte das jetzt gerade und frage mich die ganze Zeit, es muss ja auf eine Friedenslösung irgendwie jetzt hinauslaufen. Auch diplomatisch nennt man das, oder Donald Trump würde sagen, ich mache hier mal einen Deal mit den Ukrainern, ich bekomme jetzt eure Rohstoffe und dafür mache ich was für euch. Und man wird mal gespannt sein, wie das auf der anderen Seite ausgeht. Ich muss schon sagen, dass ich irgendwie dann auch froh bin. Und wir hatten jetzt Anfang der Woche zum dritten Jahrestag des Überfalls der Russlands auf der Ukraine auch mit einer Kollegin gesprochen, die mit dem Team unseres internationalen Partners TWR in der Ukraine ständig in Kontakt ist. Und die sagt, die Menschen in der Ukraine sind müde. Die sind kriegsmüde. Die wollen sich natürlich einfach nicht auch den Russen ergeben, weil was wäre das für eine Logik? Ihr dürft einfach das Nachbarland überfallen und dann dürft ihr alles behalten und kriegt vielleicht noch was dazu. Das kann ja weltpolitisch auch nicht der Sinn sein, zu sagen, okay, das nimmt man jetzt hin, weil der andere darf oder kann sich nicht wehren. Aber ich verstehe schon, dass auch dort der Wunsch da ist und man vielleicht bereit ist auch zu sagen, gut, jetzt bewegt hier einer was, dass es eben Frieden gibt. Aber die große Frage ist ja, wie kann es denn irgendwie friedlich bleiben. Ja. Und ich glaube, da hast du recht, Markus, da muss man gucken, wie unterstützt man die Ukraine, wie wird man selbst verteidigungstüchtig, so will ich es mal nennen, um nicht so eine Kettenreaktion zu haben, na, wenn es in der Ukraine geklappt hat, dann suchen wir uns den nächsten aus.
Ja, wir werden diese Entwicklungen weiter mit Spannung verfolgen. Migration und Wirtschaft, treibende Wahlkampfthemen, auch Krieg und Frieden in der Ukraine. Dabei sind Themen wie soziale Gerechtigkeit, bezahlbares Wohnen, Mindestlohn fast ein bisschen hinten runtergefallen. Auf den letzten Metern hat die Linke noch kräftig aufgeholt. Sie hat ja in ihrem Wahlkampf besonders diese Themen der sozialen Gerechtigkeit betont. Markus, was ist dein Eindruck? Hat sie deshalb noch mehr als 8% geholt oder lag das doch eher an der Wutrede der linken Vorsitzenden Heidi Reicheneck im Bundestag nach der besagten Abstimmung Ende Januar, von der ich eben gesprochen habe? Denn diese Wutrede, die ging ja total viral in den sozialen Medien. Woran liegt der Erfolg der Linken? Was denkst du?
Also der Erfolg oder die Wiederauferstehung der Linken, die hat schon viel früher eingesetzt mit der Silberlocken-Kampagne der drei älteren Herren. Was heißt älter? Die sind in meinem Alter zum Teil, ja.
Kommt immer auf den Standpunkt an, ne?
Das Spannende war ja, über viele Monate hat die ganze Welt nur noch über Sarah Wagenknecht und ihre Sezessionisten gesprochen. Und plötzlich hat man wahrgenommen, aha, die Linke ist ja auch noch da. Und seit Sarah Wagenknecht dort raus ist, geht's ja bei der Linken richtig gesittet zu. Ja, und man hört auch hin, weil die Linke, die hat ja im Bund überhaupt nicht den Anspruch, Regierungspartei zu werden, aber sie hat glaubhaft machen können, dass sie die Anliegen der kleinen Leute vertritt. Mietpreisbremse und sozialer Wohnungsbau und Besteuerung von Spitzenvermögen. Das war zwar ein bisschen plakativ, dass man die Milliardäre abschaffen will, aber ich glaube, vielen Leuten leuchtet das schon ein. Warum muss jemand x Milliarden haben und jeden Tag noch ein paar Millionen mehr aufs Konto kriegen, wenn der kleine Mann, die kleine Frau gerade mal so über die Runden kommt mit 2.500 netto oder so. Ja, und manche haben ja noch nicht mal das. Und von daher, da hat die Linke schon auch ihre Punkte machen können bei älteren Menschen, aber auch bei ganz Jungen. Weil Studierende, wenn die sich heute irgendwo ein Leben aufbauen oder erstmal leisten können müssen, die müssen auch kratzen. Und von daher, die hat schon die richtigen Töne angeschlagen.
Wobei die Linke natürlich nicht nur soziale Gerechtigkeit betont, sondern sie will ja auch den NATO-Austritt etc. Und sie ist rein sachlich gesehen immer noch eine Nachfolgepartei der SED-Partei aus DDR-Zeiten.
Aber man muss schon sagen, ich stimme Markus zu, die Linke, glaube ich, hat für sich auch wieder die Themen gefunden, mit denen sie die Menschen wirklich erreichen kann. Ich erinnere nur an Wahlkampfauftritte oder Stände, wo es um Einhörner ging und Geschlechteridentität. Das sind nicht die Themen, die Menschen wirklich bewegen, die Linken wählen würden. Ich glaube, sie haben einfach wieder zu ihrem Kern gefunden. Und ja, das dachte ich auch, dass die Linke ja über die PDS zurück auf die SED. Aber ich glaube, da ist doch jetzt inzwischen auch eine Generation dran, wenn man jetzt auch die Parteivorsitzenden nimmt und die dort Verantwortung tragen, die das auch guten Teil hinter sich lassen können. Wobei jetzt natürlich jetzt Gregor Gysi, ja gut, ist jetzt eine andere Geschichte, aber der ist als Mensch eh special. Von daher, ja, manchmal zählt eben der Mensch mehr als die Partei, in der er ist. Genau.
Also wir haben jetzt viel über Themen gesprochen, über die sich der künftige Bundestag kräftig streiten wird. Manche Themen allerdings, die die Ampel ja auf ihrer Agenda hatte, die werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gar keine Rolle mehr spielen.
Ja, ich denke mal zum Beispiel an den Paragraph 218 streichen. Das scheint sich ein bisschen für mich jedenfalls erledigt zu haben, denn die Partei, die jetzt die Mehrheit hat und die Regierung auf jeden Fall stellen wird und den Bundeskanzler sagt ja, nö, da streichen wir gar nichts, das bleibt alles so, wie es ist. Das ist ja gut, was wir da haben. Ja, und ich glaube, das, was ja noch vor Weihnachten hochemotional im Bundestag debattiert wurde, ist damit mehr oder weniger erstmal vom Tisch. Erstmal, sage ich. Man weiß es natürlich nicht, denn das ist ja ein Thema, das sehr persönlich ist und wo man mal gucken muss, wohin die Reise auch innerhalb der Unionsparteien geht. Also das ist ja auch kein monolithischer Block, wo alle immer ein und derselben Meinung, ja in keiner von den Parteien, das muss man ja auch mal sagen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch erstmal nicht das drängendste Thema, das wir haben. Wir haben Wirtschaft, Migration angesprochen, Außenpolitik, Krieg und Frieden. Ist ein super wichtiges Thema, gerade für Menschen, die davon betroffen sind, die Frauen, die davon betroffen sind. Und ich versuche mich bei dem Thema auch ein bisschen rauszuhalten, weil ich sage, ich bin keine Frau. Ja, ich bin nie in einer Situation gewesen, wo ich so eine Entscheidung treffen musste. Ich glaube, da halte ich mich mal auch lieber zurück. Ich habe ethische Ansichten dazu, aber ich bin gespannt. Aber es wird nicht mehr das Thema sein.
Ja, Thema wird wohl auch nicht mehr sein, die Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen oder auch die Auflösung des kirchlichen Arbeitsrechts. Ich denke mal, all das wird jetzt in den kommenden 4 Jahren nicht auf der Agenda stehen. 630 Sitze sind im neuen Bundestag zu vergeben. Das sind mehr als 100 weniger als bei der letzten Wahl. Und das liegt an der Wahlrechtsreform, die die Ampel durchgezogen hat. Sie wollte die Zahl der Überhangmandate begrenzen, um den als aufgebläht empfundenen Bundestag zu verkleinern. So werden nun 23 Direktkandidaten, die ihren Wahlkreis gewonnen haben, nicht in den Bundestag einziehen können. Horst, du sagst, das geht so nicht.
Naja, also wir haben ja am Anfang über die sehr hohe Wahlbeteiligung gesprochen und haben uns gefreut, Mensch, das ist doch toll. Die Menschen nutzen ihr demokratisches Recht, gehen zur Wahl, geben ihre Stimme ab. Und wem geben sie die Stimme? Natürlich auch dem Kandidaten, der Kandidatin im eigenen Wahlkreis. Gut, ich sag jetzt mal, ich kannte den Menschen bei uns im Wahlkreis auch nur von Plakaten und aus Zeitungsartikeln und habe ein bisschen was wahrgenommen. Aber nichtsdestotrotz, ich sag mal, ich interessiere mich grundsätzlich für welche Partei steht er auch und diesen Menschen wähle ich jetzt erstmal. Und dann erlebt man es halt, dass jemand gar nicht in den Bundestag einzieht, obwohl er seinen Wahlkreis gewonnen hat. Ganz schlimm getroffen hat es ja 4 Wahlkreise, wo auch nicht über die Landeslisten Kandidaten in den Bundestag einziehen. Und das sind große Städte. Also Darmstadt zum Beispiel, hier in Südhessen ist betroffen. Dann haben wir noch einen Wahlbezirk Tübingen. In Stuttgart, Tübingen und auch Lörrach, dort ein Wahlkreis. Und das finde ich schon problematisch, denn ich verstehe es schon so, dass Wahlkreise, Menschen aus diesen Wahlkreisen repräsentiert sein müssen und letztlich sind die Stimmen gefühlt verloren. Und das finde ich keinen guten Ansatz. Und vielleicht sage ich es auch noch mal ganz kurz, ich habe ja auch versucht zu verstehen, wie dieses Wahlsystem genau ist. Und ich habe es 5-mal gelesen und nicht wirklich verstanden und dachte, da muss man noch mal ran. Markus, was denkst denn du?
Das Problem ist, dass das Bundesverfassungsgericht ja die Änderung des Wahlrechts geboten hat, weil das war nicht nur eine allgemeine Wahrnehmung, dass der Bundestag immer größer wird und wir immer mehr Parlamentarier durchfüttern müssen, sondern das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, so wird der Wählerwille auch nicht mehr abgebildet. Das heißt, es war eine Verpflichtung des Bundesverfassungsgerichts und die CDU hätte sich gerne auch mit in die Verhandlungen einschalten können. Die SPD hat mindestens genauso viel zu verlieren gehabt. Die hatte auch jede Menge Überhangmandate. Das hat sich jetzt aus anderen Gründen erledigt. Aber wer jetzt am lautesten jammert, der muss dann halt auch einen Gegenvorschlag bringen, wie es denn sonst gehen kann.
Ja, es ging der Rolle rückwärts, müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall sind jetzt mehrheitlich CDU-Kandidaten betroffen, die nicht einziehen können.
Genau, das wollte ich eben auch nochmal betonen. Falls jemand das noch nicht mitbekommen hat, von den 23 Direktkandidaten ist eine Direktkandidatin der SPD in Bremen betroffen. Und dann sind es, glaube ich, 4 AfD-Kandidaten, 4 CSU und der ganze Rest ist CDU. Und eben gerade auch, und ich glaube, das ist schon noch problematisch, in großen Städten. Die beiden Wahlkreise Gewinner aus Frankfurt am Main, beides CDU-Leute, kommen nicht in den Bundestag. Und das ist eine riesengroße Stadt, Frankfurt, mit einer immensen Bedeutung auch für die deutsche Wirtschaft. Das finde ich sehr problematisch. Und Markus hat recht, jetzt muss die CDU, und die haben noch in der Wahlnacht gesagt, dass das ein Riesenproblem für sie ist und dass sie das sofort ändern wollen. Ich bin auf den Vorschlag gespannt, weil ich habe mich damit jetzt auch beschäftigt und dachte, was wäre denn gerecht? Ja, wir haben es eben nicht wie in anderen Ländern, in England oder Großbritannien oder den USA, wer die meisten Stimmen hat, schickt einen hin und das war's. Das fände ich auch nicht richtig. Ich bin froh, dass wir das System haben, wie wir es haben, mit so verschiedenen Parteien, die auch zueinander finden müssen. Und das finde ich überhaupt generell gut, dass Menschen, die unterschiedliche politische Ansicht haben, zueinander finden müssen und nicht einfach sagen, wir ziehen das jetzt hier durch, komme was wolle. Man sieht ja, was das in den USA zum Beispiel bedeutet. In die eine wie die andere Richtung, muss man jetzt auch mal sagen, oder auch in Großbritannien. Aber ich bin gespannt, womit CDU da um die Ecke kommt.
Die Bundestagswahl 2025. Ihr ging ein Winterwahlkampf voraus mit zum Teil eisigen Temperaturen. Hitzig ging es trotzdem zu. Zu Wort gemeldet haben sich im Wahlkampf auch die beiden großen Kirchen und Leitende von Freikirchen. Gemeinsam haben sie dazu aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Und sie haben davor gewarnt, extremistische Parteien zu wählen. Horst, in aller Kürze, wie sehen die Reaktionen jetzt nach der Wahl aus? Kurz zusammengefasst, fangen wir bei der EKD an.
Ja, da hat sich gleich die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kirsten Vers, zu Wort gemeldet und hat an die Parteien der Mitte appelliert, nach der Bundestagswahl jetzt Kompromisse zu suchen. Die Tage und Wochen vor der Wahl seien ja geprägt von stark emotionalisierten Debatten gewesen, die gesellschaftliche Stimmung aufgeheizt und polarisiert hätten. Das hat die Hamburger Bischöfin da erklärt. Ja, und nach der Wahl stünden die Parteien der demokratischen Mitte vor der anspruchsvollen Aufgabe, mit diesem Wahlergebnis konstruktiv und verantwortungsvoll umzugehen. Das hat sie gesagt. Ja, und Vers bewertet die gestiegene Wahlbeteiligung positiv, zeigt sich aber auch sehr besorgt darüber, dass eben extremistische Positionen größere Zustimmung gefunden haben.
Und wie äußert sich die katholische Deutsche Bischofskonferenz?
Ja, da hat sich der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, geäußert. Der Wahlkampf sei jetzt vorüber, jetzt müsse mal gehandelt werden, zu Betzing. Er betonte, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler eine Stärkung der demokratischen Mitte wolle, was sich am Wahlergebnis zeige. Er hoffe, dass wir jetzt zügig eine stabile Regierung bekommen, die Probleme anpackt. Da ist er nicht alleine, sage ich mal. Extremistische Kräfte und solche, die trotz des völkerrechtswidrigen Angriffs auf die Ukraine mit Russland sympathisieren, dürften nicht den Ton angeben, so eben der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz.
Ja, interessant wird es auch zu beobachten sein, wie die Konfessionszugehörigkeit im neuen Bundestag aussehen wird. Generell ist ja die Konfessionsgebundenheit bei CDU-CSU-Abgeordneten sehr hoch. Im jetzigen 20. Bundestag liegt sie bei 91%. Die geringste Konfessionszugehörigkeit haben im jetzigen Parlament die Linke, die Grünen und die AfD. In diesen drei Parteien haben mehr als 50% der Abgeordneten keine Angaben zu einer Kirchenmitgliedschaft gemacht. Zusätzlich bezeichnen sich in der AfD knapp 20% als konfessionslos. Bei der Linken sind das 23% und bei den Grünen 10% konfessionslose. Naja, Kirchenzugehörigkeit sagt natürlich noch nicht viel über den eigenen persönlichen Glauben aus. Da fällt mir ein Zitat von einem künftigen AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah ein. Er ist nach Angaben des Online-Magazins katholisch.de katholisch. Also Maximilian Krah ist katholisch. Er sagt aber über seine eigene Kirche, sie sei eine furchtbare Idiotenveranstaltung, weil sie zu viel um Politik, Klima und Gender sich kümmere. Ja, seit dem Erstarken der AfD haben sich kirchliche Vertreter wie selten zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik zu Wort gemeldet im Wahlkampf. Insbesondere auch vor den drei Landtagswahlen im vergangenen Jahr. Da haben alle evangelischen und katholischen Bischöfe des Ostens sich klar gegen die AfD ausgesprochen. Markus, wie politisch soll, darf Kirche in Zukunft sein?
Also den Kirchen steht es gut an, wenn sie sich auch in Zukunft zu Themen zu Wort melden, wo tatsächlich auch ethische Fragen, das Menschenbild, das Miteinander angesprochen sind. Da geht es nicht nur um die Ränder des Lebens. Also wenn die Kirchen sich praktisch nur noch auf Inklusion und Abtreibungsregelungen und Schutz von ungeborenem Leben und der Frage Suizidbeihilfe und sowas, darauf kann man sich nicht konzentrieren, sondern der christliche Glaube und auch schon der jüdische Glaube nimmt immer Stellung für die Armen, für die Rechtlosen, für die Übersehenen, Von daher die Migrationsdebatte, da darf sich die Kirche nicht raushalten. Die Frage, wie geht man um mit Ungleichheit, mit der ungleichen Verteilung von Ressourcen und Geldern, auch dazu muss sich die Kirche äußern. Ich denke, den Kirchen steht es gut an, wenn sie sich auch weiterhin deutlich zu Wort melden, wo es tatsächlich geboten ist, aus christlicher Verantwortung, aus dem Glauben heraus.
Aber ist es auch gut, sich parteipolitisch zu äußern?
Unvereinbarkeitserklärungen, die sind schon sinnvoll. Also wie es die katholische Kirche gemacht hat, die gesagt hat, Angehörige einer bestimmten Partei, die können wir nicht in Kirchenämtern dulden, weil da einfach...
Also konkret Angehörige der AfD, also Mitglieder der AfD.
Ja, da gibt es ja auch einen Hintergrund. Die AfD hat es in den letzten Jahren auch gezielt in vielen Regionen versucht, in bestimmte Funktionen zu kommen. Genauso wie sie auch versucht, Vertreter in Elternbeiräte, in Kirchenräte und sonst was unterzubringen, in Gewerkschaften. Da muss man schon auch aufpassen und muss gucken, verträgt sich das mit unserer eigenen Agenda? Und da hat jede Kirche natürlich auch das Recht zu sagen, da sehen wir Probleme.
Horst, wie siehst du das? Einen großen Effekt scheint es ja nicht gehabt zu haben, die Warnung vor der AfD. Wie gesagt, im Osten Deutschlands sind fast alle Landkreise an die AfD gegangen und das mit riesigem Vorsprung vor der CDU.
Naja, es ist ja nun auch so, dass der Anteil der Kirchgänger, sage ich mal so, im Osten Deutschlands ja auch gegen Null tendiert in manchen Regionen. Es gibt natürlich Regionen, wo viele Leute auch noch sehr kirchenaffin sind, aktive Kirchenmitglieder sind, wo es sehr starke Gemeinden auch gibt. Aber das ist das eine. Ich glaube insgesamt, dass in dieser Debatte die Rolle der Kirche vielleicht auch überschätzt wird. Also ich erlebe es auch, ich bin ja auch in der Kirchengemeinde aktiv, wo die Frage ist ja, wir haben auch bei uns in der Kirche Menschen sitzen, die die AfD wählen, wo man das weiß und die das auch begründen und wo man auch argumentiert, aber ich nehme viel wahr, dass Menschen eben sagen, ja, was die Kirche macht, ist gut, ist wichtig, aber ich erlebe in meiner Stadt zum Beispiel bestimmte Dinge, die mir Angst bereiten. Und Angst ist eben eine Triebkraft, die stärker ist als andere Dinge. Und da weiß ich nicht eben, wir sprechen ja auch hier in Westdeutschland auch von einer schrumpfenden Kirche, einer Kirchenmitgliedschaft, wo man sagen muss, der Bezug zur Kirche ist nicht mehr so stark. Es gibt ja auch die Kritik, dass sich die Kirche über viele Jahre, gerade die evangelische Kirche zum Beispiel, viel zu sehr immer links positioniert hat, sympathisiert mit den Grünen und der SPD. Das kann man jetzt mal so sehen oder nicht so sehen. Es gibt ja Schnittmengen, zum Beispiel wenn wir über den Schutz der Schöpfung, Bewahrung der Schöpfung reden. Das ist ja auch sinnvoll. Und auch andere Dinge, Markus hat sie ja auch angesprochen, soziale Gerechtigkeit, Ausgleiche, eben Eintreten für die Schwachen. Ja, aber da hat man, und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, den ich ganz spannend finde, wo Leute sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber ich bin doch jetzt der Schwache und mich nimmt er gar nicht wahr, sondern mein Anliegen nimmt die AfD wahr. Und das ist, glaube ich, so ein Gefühl, was ich mitbekomme, was Leute dann haben und sagen. Deshalb, glaube ich, hat die Kirche da an der Stelle eine schwierige Position. Die hat die richtige Position insgesamt. Aber es ist eine schwierige Position in der Gesamtsituation, die wir gerade in der Gesellschaft haben. Ich glaube, das kann man vielleicht so festzurren. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Das ist ja auch ein Prozess, eine Entwicklung. Und ich sage aber auch immer gleichzeitig, aber Kirche hat zum Beispiel einen seelsorglichen Auftrag an alle Menschen. Egal, welche Partei sie wählen, egal, welche Ansichten sie haben oder wie sie als Menschen überhaupt so drauf sind, Kirche muss für alle Menschen da sein. Und weil die Kirche für jemanden steht, der für alle Menschen da ist und für alle Menschen gestorben ist. Ich sage es jetzt mal so plakativ. Ja, auch die wir nicht leiden können und die ganz schräge Ansichten haben und die wir am liebsten gar nicht dabei haben wollten. Aber das hinzubekommen ist für Kirche, glaube ich, ein echt schwieriges Ding. Also diesen Spagat zu schaffen zwischen klare Position aus vom christlichen Menschenbild her zu ziehen und auf der anderen Seite zu sagen, und wir wollen trotzdem alle erreichen. Da fand ich es übrigens ganz interessant, was der Landesbischof der Mitteldeutschen Kirche, der Herr Kramer, gesagt hat.
Der ja auch EKD-Friedensbeauftragter ist.
Genau, der sagte, wir wollen meine Kirche, also Mitteldeutsche Kirche, wir müssen mehr als zuvor auf AfD-Wähler zugehen. Wir müssen mit den Menschen reden. Wir müssen versuchen, sie zu erreichen. Und ich glaube, in vielen Dingen, auch bei Kirchens, gilt, wir müssen den Leuten ein Angebot machen, was sie dazu bringt, zu sagen, ja, das überzeugt mich. Ihr habt die richtigen Lösungsansätze. Und wie setzen wir die jetzt um? Da sehe ich es.
Man kann auch sagen, Bischofsworte sind die eine Sache, aber die Wahrheit liegt auf dem Platz, heißt es im Fußball. Und die Wahrheit, was kirchliche Wirksamkeit angeht, das ist die Ortsgemeinde, wo die Kirche tatsächlich ein Faktor sein sollte und wo sie sich in einer bestimmten Art und Weise einbringen muss. Und da stellt sich die Situation ganz unterschiedlich dar. Mit wem habe ich es zu tun? Auf wen muss ich zugehen? Wo sind die Probleme? Wo sind die Schnittpunkte? Wo sind auch Akteure, mit denen man eine Allianz eingehen kann? Auch das kann ganz unterschiedlich aussehen, wo in diesem Land man gerade hinguckt. Was für ein Standing da die christlichen Gemeinden überhaupt noch haben.
Ja, also es bleibt viel zu tun, auch für die Kirchen und Gemeinden in unserem Land von Ost nach West, von Nord nach Süd. Kirche als Verständigungsort, ich denke, das ist doch eine gute Wegweisung für die nächsten 4 Jahre. Deutschland nach der Wahl. Spätestens am 25. März muss sich der neue Bundestag konstituieren. 30 Tage nach der Wahl, so will es das Grundgesetz. Ostern könnte eine neue Regierung stehen. Diese Ansage kommt von Friedrich Merz. Letzte Frage an euch beide, Horst und Markus. Wird das gelingen?
Ich denke schon, das könnte klappen. Die letzten Koalitionsverhandlungen haben ein bisschen länger gedauert, aber dann war hinterher auch ein dicker und inhaltsreicher Koalitionsvertrag.
Da also stand es zum Nikolaustag dann für die neue Koalition.
Ja, also ich bin optimistisch.
So lange sollte es diesmal nicht dauern, ja.
Ich glaube auch, es ist ein gewisser Druck auch da. Also man muss ja zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Und ich habe das Zitat im Kopf von einem Menschen, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, der sagte, wie kann man extremen Parteien begegnen? Das beste Mittel ist, gute Politik machen. Gute Politik machen, die den Menschen dient, die in diesem Land leben. Und glaube ich, müssen alle realisiert haben. Und wenn ich Friedrich Merz so habe reden hören, ist er sich dieser Verantwortung bewusst. Jetzt muss er noch die SPD auf seine Seite kriegen, sagen, vielleicht muss man an manchen Stellen auch mal Parteipolitik sein lassen und gucken, was ist perspektivisch auch wichtig und gut für dieses Land. Was müssen wir tun? Und ich fand es ganz interessant. Ich bin kein großer Freund von Herrn Lindner gewesen. Werd's vielleicht auch nicht mehr. Aber den einen Satz fand ich schon nicht falsch, wo er sagte, der Bruch der Koalition war vielleicht der Knickbruch für die FDP, aber gut für unser Land. Das glaube ich sogar. Ich glaube, dass es sinnvoll war, dass hier nochmal ein Umbruch da ist. Und ich bin gespannt, was die Parteien, die jetzt dran sind, draus machen. Weil wenn sie nichts draus machen, dann weiß ich nicht, wie die nächste Bundestagswahl ausgeht.
Ja, diesen Satz von Lindner fand ich auch bemerkenswert. Und das wünschen wir von Herzen für unser Land. Eine gute Politik zum Wohle Deutschlands. Deutschland nach der Wahl. Wie geht's weiter? Wir bleiben dran und laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein zum Mitdiskutieren in unserer Audiothek. Finden Sie diese Sendung unter erfplus.de in der Reihe Das Gespräch. Darunter ist die Kommentarfunktion freigeschaltet. Ich bedanke mich jetzt schon mal bei meinen beiden Kollegen fürs Mitdiskutieren. Danke an Horst Kretschi und Markus Baum. Damit sage ich Gott befohlen. Ihre Regina König.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.